Heute ist Mittwoch, der 20.11. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über den G20-Gipfel in Brasilien, Trumps Day-One-Pläne und über die Beschädigung eines Unterseedatenkabels und was das mit Russland zu tun haben könnte. Zuletzt gibt's noch die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, ich bin wieder zurück in Deutschland, in Bielefeld, und jetzt geht's hier wieder los mit Alltag, mit deutscher Politik. Ich meine, das haben wir auch die ganze Zeit, als ich in den USA war, abgefrühstückt. Aber jetzt sind wir wieder hier. Ich habe noch ein bisschen Jetlag, muss ich sagen. Also für mich ist diese Zeitumstellung doch etwas schwieriger. Aber auch das wird sich geben. Ich arbeite jetzt einfach immer nachts und schlafe tagsüber für eine gewisse Zeit, bis sich das gegeben hat. Und es ist auch gar nicht so schlecht, denn es gibt so viele News, die wir unbedingt verarbeiten müssen. Wir starten heute mit dem G20-Gipfel in Rio de Janeiro. G20 steht für die Gruppe der 20 und bezeichnet die regelmäßigen Treffen der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie der Europäischen Union. Dort koordinieren sie dann Maßnahmen zur internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und besprechen zentrale wirtschafts- und finanzpolitische Themen. Ja, neben den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern werden auch regelmäßig internationale Organisationen wie die Weltbank oder auch internationale Währungsfonds sowie weitere Staaten und auch Regionalorganisationen, zu denen unter anderem Spanien oder auch das NEPAD, also die New Partnership for Africa's Development, gehört, eingeladen. Ja, am Montag ging es dann bereits los mit dem Gipfel. Am ersten Tag wurde dann auch schon eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, bei der Brasilien als Gastgeber seine wichtigsten Punkte einbringen konnte. Und unter anderem wurde darin beschlossen, dass sich die G20 für die Besteuerung der Superreichen einsetzen müssen, wofür Mechanismen zu der Steuervermeidung entwickelt werden sollen. Und auch das 1,5-Grad-Ziel war natürlich Thema, den Kampf gegen Hunger und eine Reform für internationale Organisationen. Ja, seit 2021 gab es auf diesem Gipfel auch keinen Fototermin mehr. Der wurde nämlich seit Beginn des russischen Angriffskriegs nicht mehr gemacht, weil Staats- und Regierungschefs nicht mehr auf einem Foto mit russischen Vertretern zu sehen sein wollten. Tja, anscheinend ist das 2,5 Jahre nach Kriegsbeginn nicht mehr so wichtig, denn zum Fototermin zum Start der globalen Allianz gegen Hunger und Armut hat neben dem indischen Premierminister Modi, Bundeskanzler Scholz oder auch dem türkischen Präsident Erdogan auch der russische Außenminister Lavrov teilgenommen. US-Präsident Biden, der kanadische Premierminister Trudeau und die italienische Ministerpräsidentin Meloni, die haben allerdings auf dem Foto gefehlt. Das Weiße Haus hat klargestellt, dass es Biden nicht darum gegangen sei, ein Foto mit Lavrov zu vermeiden, sondern Biden und Trudeau, die haben sich bilateral miteinander abgesprochen. Und dann sind sie anschließend zum Fototermin gekommen, aber da war der bereits vorbei. Ja, und nachdem am Montag bekannt wurde, dass Biden der Ukraine erlaubt hat, US-Waffen mit großer Reichweite für Angriffe auf Ziele tief im russischen Gebiet einzusetzen, da hat sich auch Olaf Scholz am Rande des G20-Gipfels dazu geäußert. Der hat nämlich betont, dass er trotz der Änderungen der US-Politik Deutschland daran festhalte, keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Da, und das ist wichtig, sonst Deutschland Einfluss auf die Zielsteuerung haben müsste. Dazu hat Scholz gesagt, und das ist etwas, was ich nicht verantworten kann und auch nicht will. Klare Worte, denn Scholz befürchtet, dass dies von Putin als direkte Kriegsaktion gewertet werden könnte und der Krieg eskalieren könnte. Und das ist relativ simpel zu erklären, denn wenn wir Zielsteuerung übernehmen müssten von diesen Taurus-Marschflugkörpern, wären wir ja irgendwie involviert. Das ist auf jeden Fall das, was der Bundeskanzler sagt, und ich finde aus seiner Sicht sehr verständlich erklärt. Es gibt natürlich einige Parteien hier in Deutschland, die das völlig anders sehen, und diese Taurus-Marschflugkörper-Diskussion ist auch keine neue. Ja, um den Ukraine-Krieg ist es auch beim Treffen zwischen Scholz und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping gegangen, wie auch um die Konflikte im Nahen Osten, gerechte Bedingungen in der Wirtschaftspolitik und die deutsch-chinesischen Beziehungen. Ja, und neben den ganzen Krisen, bei denen sich Scholz um eine Lösung bemüht, könnte es auch in Deutschland zu Streitigkeiten kommen, denn innerhalb der SPD melden sich immer mehr Stimmen, die sich für Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten der SPD aussprechen. Wie auch zwei Bundestagsabgeordnete im wichtigen NRW-Landesverband, die gleichzeitig Vorsitzende der beiden mächtigen Strömungen, der parlamentarischen Linken und der konservativen Seeheimer, sind. Die beiden betonen, dass Scholz' Ansehen mit der Ampelkoalition verknüpft sei und womöglich erst mit einigem Abstand Scholz' Arbeit positiv beurteilt werden würde. Ja, auch wenn das Statement von beiden nicht mit dem NRW-Landesverband abgesprochen wurde, hat es durch die Position der beiden Vorsitzenden womöglich eine Wirkkraft. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Pistorius zu den beliebtesten deutschen Politikern zählt, auf jeden Fall aktuell. Eigentlich wollte die Parteispitze bis Ende November mit der Nominierung des Kanzlerkandidaten warten. Lars Klingbeil hat jetzt jedoch angedeutet, dass die Nominierung auch vorgezogen werden könnte. Vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, um den Spekulationen rund um Boris Pistorius entgegenzuwirken. Und weiter geht's in die USA. Da bereitet Trump gerade immer mehr seine Regierungszeit, die im Januar beginnt, vor. Dafür holt er einen weiteren Fox-Moderator in sein Kabinett. Sean Duffy soll demnach Verkehrsminister werden. Dazu hat Trump angekündigt, dass Duffy das goldene Zeitalter des Reisens einläuten werde. Von 2011 bis 2019 war er zunächst Abgeordneter im Repräsentantenhaus für die Republikaner und ist nun beim TV-Sender Fox Business Moderator. Ja, neben der Besetzung seines Kabinetts arbeitet Trump aber auch an seinem sogenannten Day-One-Plan. Dabei will Trump bereits am ersten Tag seiner Amtszeit eine Reihe von sofortigen Maßnahmen durchsetzen. Dazu gehört auch die umfangreiche Deportation von MigrantInnen. Caroline Leavitt, Trumps Sprecherin, hat bereits angekündigt, dass eine Vielzahl präsidialer Verfügungen erlassen werden, damit Trump seine Wahlversprechen einlösen kann. Ja, doch uneingeschränkte Macht besitzt er nicht. Das Parlament und die Gerichte haben immer noch die Möglichkeit, Entscheidungen zu beeinflussen oder sogar zu blockieren. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform hat Trump am Montag bestätigt, dass er vorhat, den nationalen Notstand auszurufen und das Militär einzusetzen, um seine Pläne für die Massenabschiebung von Migrantinnen, die keine Papiere besitzen, durchführen zu können und die, Zitat, Biden-Invasion zu stoppen. Dafür wurde Tom Homan letzte Woche von Trump als sogenannter Grenzzar benannt. Er wird damit in der künftigen Trump-Regierung die Aufgabe haben, sich um den Schutz der Grenzen zu kümmern. Als ehemaliger Direktor der Einwanderungs- und Zöllbehörde ICE soll dafür eng mit Kristi Noem, die jetzt Heimatschutzministerin werden soll, zusammengearbeitet werden. Homan hat bereits deutlich gemacht, dass er nicht warte, bis Trump im Januar als Präsident vereidigt werde, sondern er jetzt schon an einer Strategie arbeite. Bereits im Juli hat er zudem an die, Zitat, Illegalen gerichtet gesagt, dass sie schon mal ihre Koffer packen sollen. Ja, Ökonomen haben bereits Sorgen vor wirtschaftlichen Konsequenzen geäußert. Rund 5% der amerikanischen ArbeitnehmerInnen haben keine Papiere und würden laut Trumps Plänen abgeschoben werden. Das bedeutet, dass zum einen natürlich diese 5% ArbeitnehmerInnen für Jobs fehlen, zum anderen sind die Abschiebungen auch kostspielig. Das American Immigration Council hat geschätzt, dass es mehr als 88 Milliarden US-Dollar pro Jahr kosten würde, um 1 Million Menschen abzuschieben. In einem Interview betonte Trump, dass Kosten bei den Massendeportationen keine Rolle spielen würden, weil man laut ihm keine andere Wahl habe, als die eben durchzuführen. Auch wenn Trump zunächst Geld von anderen Regierungsprogrammen umschichten könnte, reicht das Geld wahrscheinlich nicht, denn dazu kommt, dass der Kongress einen Teil der Ausgaben genehmigen muss und nicht klar ist, wie viel Geld sie bereit sind, dafür auszugeben. Ja, neben den Abschiebungen gehört zum Day-One-Plan auch die Begnadigung gewalttätiger Anhänger des Sturms auf das Kapitol vom Januar 2021, die Aufhebung des Diskriminierungsverbots für Transmenschen in Schulen und der Ausbau der Ölförderung sowie die Aufhebung von Umweltvorschriften aus der Zeit von Biden und Harris. Ja, noch vor seinem Amtsantritt plant er, den Ukraine-Krieg zu beenden. Dafür gibt es mehrere Vorschläge, darunter die Schaffung einer entmilitarisierten Zone sowie der Verzicht der Ukraine auf einen NATO-Beitritt für die kommenden 20 Jahre. Im Gegenzug sollen die USA ihre Waffenlieferung fortsetzen. Bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in der nächsten Folge wieder über Trump sprechen werden.
Werbung.
Ich bin ja zurzeit ganz schön viel unterwegs und ich möchte euch von einem meiner größten Hobbys unterwegs erzählen. Ich habe in meinem Koffer keine richtigen, also haptischen Bücher mitgenommen, sondern Hörbücher auf meinem Handy. Erstens, weil ich Platz sparen wollte und weil ich gerade einfach viel lieber Hörbücher höre, weil man das einfach immer machen kann. Ich mache es auch total oft, dass wenn ich morgens aufstehe, schon das Hörbuch anmache, mich dann fertig mache, Zähne putzen gehe, mir einen Kaffee mache und so total entspannt in den Tag starte. Und ganz oft passiert das Gleiche auch am Ende des Tages, bevor ich ins Bett gehe. Dann stelle ich mir meistens einen Schlaftimer und höre noch 10 Minuten Hörbuch und komme dann irgendwie ganz total gut runter, bin in der Geschichte drin und kann super gut einschlafen. Und falls das auch was für euch ist, einfach so on the run ein Hörbuch zu hören, weil ihr vielleicht auch gerade das Gefühl habt, dass das für euch das Richtige sein kann, möchte ich euch heute 2 Hörbücher mit auf den Weg geben, die ich bei BookBeat gerade gehört habe. Zum einen ist es das Buch von Martina Hefter, Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, denn Martina Hefter hat damit den Deutschen Buchpreis dieses Jahr gewonnen und darauf haben wirklich ganz, ganz viele gewartet und ich kann euch noch nicht allzu viel dazu verraten, weil ich selber gerade erst jetzt hier in den USA angefangen habe, das zu lesen, aber ich fand schon super spannend geschrieben. Es geht darüber, dass Juno ihrem schwerkranken Mann Jupiter dabei hilft, den Alltag zu meistern und dann immer mal wieder im Internet unterwegs ist, weil sie nicht schlafen kann und mit Love-Scammern chattet. Die Rezensionen dazu sagen, dass der Roman super berührend sei, Bedürfnisse und Sehnsüchte im Leben abbildet und dass man darüber nachdenkt, wie viel man bereit ist, für die Liebe zu geben. Hört da mal rein, es klingt auf jeden Fall schon richtig vielversprechend. Und dann gibt's eine Empfehlung von mir, die ihr schon öfter gehört habt, weil es eines der beliebtesten Bücher auch ist und immer wieder auch in den Top 10 bei BookBeat ist. Und zwar ist das die Reihe Stay Away from Gretchen. Und es ist so ein berührendes Buch gewesen von Susanne Abel. Es gibt insgesamt zwei, einmal das, was ich euch gerade genannt habe und dann noch, was ich nie gesagt habe, das ich auch genauso gut fand. Es geht in dem Buch um eine große Liebe und zwar während des Zweiten Weltkriegs und es ist total spannend erzählt, denn Greta, das ist eine der Hauptprotagonistinnen, die ist 84 Jahre alt und hat eine Alzheimer-Demenz diagnostiziert und ihr Sohn Tom kümmert sich um sie und erfährt immer mehr Details aus ihrem Leben, die er bislang noch nicht gekannt hat und die dann auch sein Leben total auf den Kopf stellen. Es ist so berührend geschrieben, es ist total spannend. Also das kann ich euch gerade jetzt in dieser etwas dunkleren Herbstzeit total gut ans Herz legen. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, ein Hörbuch zu hören, dann kann ich euch natürlich noch was mit auf den Weg geben, denn mit meinem Code SILLYLISA könnt ihr BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen. Das sind insgesamt 40 Hörstunden, also eine ganze Menge. Der Code ist gültig bis zum 31.12.2024 und er gilt für Ersthörerinnen. Den Link dazu und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören.
Werbung Ende.
Weiter geht's zur Ostsee. Am Montagabend hatte das staatlich finanzierte Unternehmen Sinia berichtet, dass es einen Defekt an einem Unterseedatenkabel zwischen Deutschland und Finnland gebe, wodurch die Kommunikationsverbindung unterbrochen wurde. Ja, merkwürdig sei es, dass sich der Vorfall außerhalb der üblichen Schifffahrtsrouten in schwedischen Gewässern ereignet habe und solche Kabelbrüche nur durch äußere Einwirkung zustande kommen könnten. Es wird vermutet, dass es sich um hybride Kriegsführung und somit um einen russischen Einschüchterungsversuch handeln könnte. An der Aufklärung beteiligt sich Sinia und auch die deutsche Bundesregierung hat ihre Hilfe angeboten. Am Rande eines Treffens in Brüssel hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius berichtet, dass er davon ausgeht, dass es sich bei dem Vorfall um Sabotage handelt, da, Zitat, niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen getrennt worden sind und es ein klares Zeichen sei, dass hier etwas im Gange sei. Ja, neben dem Defekt zwischen Deutschland und Finnland wurde bereits am Sonntag ein Kabel zwischen Schweden und Litauen beschädigt. Litauen hat auf den Vorfall mit verschärften Überwachungen in seinen Gewässern reagiert und angekündigt, dass weitere Maßnahmen mit den NATO-Verbündeten besprochen werden. Das beschädigte Kabel erstreckt sich über eine Länge von 1173 Kilometern von Helsinki bis Rostock und ist das einzige Unterseedatenkabel, das Finnland direkt mit Mitteleuropa verbindet. Dabei verläuft es teils über die gleiche Route wie Nord Stream Pipelines, die vor 2 Jahren zerstört wurden. Die Reparatur des Kabels kann bis zu 2 Wochen dauern, da das Kabel auf ein Schiff, das sich zurzeit im französischen Calais befindet, gehoben werden muss. Und nun die Good News. Die Europäische Arzneimittelagentur hat erstmals ein Alzheimer-Medikament zur Zulassung empfohlen, das sich gegen die Ursachen und Mechanismen der Krankheit statt nur auf die Linderung der Symptome richtet. Dabei bewahrt ein Antikörper gewisse Nervenzellen davor, durch ein Protein zerstört zu werden. Erfolge konnten auch schon gezeigt werden, indem durch das Medikament die Krankheit ein Stück verlangsamt werden konnte. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie betont, dass Lecanemab, so heißt es, kein Wundermittel sei. Dennoch zeigen Studiendaten, dass Betroffene im frühen Stadium der Erkrankung durch das Medikament rund ein halbes Jahr länger in diesem Stadium verbleiben konnten. Und das ist doch auf jeden Fall gewonnene Lebenszeit. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jedes Feedback von euch, über jede Nachricht und natürlich über jede Bewertung. Lasst ein Abo da, drückt auf den Abo-Knopf und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von SILLYLISA Starken. Eine Produktion von SILLYLISA Starken. Redaktion SILLYLISA Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.